Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Hammer-Auftritt neulich in Heidelberg. 1300 Zuschauer, ausverkaufte Halle. Und das Publikum war geflasht.
Kann man kaum glauben für mich. Also ich kann jetzt... Ich zitter mich immer noch.
Das, was er gesagt hat, hat er mit so viel Empathie und Leichtigkeit und Mitgefühl und Humor getan, dass ich auch geflasht bin und einfach glücklich.
Er strahlt einfach eine Persönlichkeit aus, die Wahnsinn ist. Man muss ihn live gesehen haben, es ist wirklich toll.
Man muss ihn live gesehen haben, diesen Typen, der da in Heidelberg in der Stadthalle auf der Bühne stand. Wobei er die meiste Zeit eigentlich saß, muss man fairerweise sagen. Mit 83 Jahren tut sonst nämlich schon mal in den Knien weh. 83 Jahre alt und füllt trotzdem jede Halle, egal wo auf der Welt er auch hinkommt. Und die Mächtigen dieser Welt, die nässen reihenweise ein, wenn er auftaucht. Weil man nie weiß, welche Konsequenzen sein Besuch haben könnte. Von wem reden wir hier bitte schön? Wir reden vom Dalai Lama. Dieser Dalai Lama ist das geistige, wie im Grunde auch weltliche, also politische Oberhaupt der Tibeter. Aber seit 60 Jahren hat er Tibet nicht mehr betreten. Vor 60 Jahren floh er aus seiner Heimat nach Indien, um vielleicht nie wieder zurückzukommen. Was da genau los ist, darum geht es heute hier in Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Schauen wir uns doch erstmal dieses Land an, Matthias. Grüß dich.
Hi.
Das da vom Dalai Lama regiert wird oder wurde. 2011 hat er nämlich alle politische Macht abgegeben. Es geht um Tibet. Warst du da schon mal?
Nee,
ich
leider
auch
nicht.
Oh, das ist bestimmt stark. Ne? Wird ja
sicher.
Das Dach der Welt genannt, weil so weit oben im zentralasiatischen Hochland. Hat natürlich eine sehr, sehr lange Geschichte, Tibet, klar, aber wir fangen jetzt mal im 20. Jahrhundert an. Da wurde es nämlich zu einem interessanten Punkt auf der Landkarte für die Weltpolitik. Warum?
Naja, also es geriet in den Konflikt, der auf der ganzen Welt tobte, denn die Briten und die Russen trieben während des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts etwas, was viele Leute als The Great Game bezeichnen. Also in diesem großen Spiel ging es um Einflusszonen in Zentralasien, also genau um die Region der Welt, in deren Mitte eben Tibet liegt. Als 1903 die britische Regierung den russischen Einfluss dadurch einzudämmen versuchte, dass sie selbst die Kontrolle über die tibetische Regierung übernehmen wollte, da eskalierte die Lage, weil die Regierung in Lhasa das einfach schlicht und ergreifend ignorierte. Im November 1903 marschierten dann britische Truppen ein. Der 13. Dalai Lama, also der Vorgänger unseres heutigen Dalai Lama, musste in die Mongolei fliehen und die Briten zwangen den Tibetern ihre britische Politik auf. Wichtig war ihnen vor allem die Grenzöffnung für den Handelsverkehr mit Britisch-Indien, einem Gebiet, das den heutigen Staat Indien, Pakistan, Bangladesch und Myanmar entspricht.
Eine große Freihandelszone, könnte man
ganz
sagen.
Ganz genau. Und darüber hinaus stationierten die Briten ihre Truppen dauerhaft im Land, sodass man durchaus von einer Besetzung des Landes sprechen kann.
Okay. Das war der 13. Dalai Lama. Der floh in die Mongolei. Wenn wir aber heute über Tibet sprechen, dann geht es ganz sicher nicht mehr um die Briten, die da einmarschieren, sondern dann sprechen wir über China. Auch Chinesen und Tibeter haben eine sehr lange Geschichte, aber ab wann wird es für uns heute interessant?
Naja, also am Beginn des 20. Jahrhunderts, fangen wir da mal an, da war China natürlich noch nicht auf dem Stand, wo es heute ist. China war kein Industriestaat, wie beispielsweise die Länder Europas oder auch die Vereinigten Staaten. Seit 1914 herrschte mit Yuan Shikai ein Diktator, aber drei Jahre später fand die Oktoberrevolution im benachbarten Russland statt und die Ideen des Bolschewismus, die schwappten natürlich auch nach China und sie destabilisierten die politische Lage. In dieser Situation hatte China keinerlei Interesse an Tibet, wo im Februar 1913 die Unabhängigkeit ausgerufen wurde. Nachdem Russland und England sich im Vertrag von St. Petersburg über ihre jeweiligen Interessensgebiete in Zentralasien sozusagen geeinigt hatten. Darin war zwar auch festgelegt worden, dass China die Oberhoheit über Tibet habe, aber nach der chinesischen Revolution, die im Februar 1912 mit einer Niederlage der Monarchie und dem Thronverzicht des berühmten sechsjährigen Pu Ji endete, verließen die letzten chinesischen Soldaten das Land. In den folgenden Jahrzehnten war China wegen innenpolitischer Schwierigkeiten nicht in der Lage, seinen Machtanspruch in Tibet durchzusetzen. Und dementsprechend war Tibet dann auch zwischen 1913 und 1951 eigenständig.
Also zusammengefasst, die Chinesen waren sozusagen zu sehr mit sich selbst beschäftigt,
genau,
um da auf Tibet zu schauen. Aber irgendwann erinnerte man sich dann ja in China wieder, hey, da gibt es doch dieses Tibet, da war doch irgendwas, das gehört doch eigentlich uns.
Ja genau, weil auch gerade zu der Zeit in China jede Menge los war, nämlich die chinesische Revolution war erfolgreich im Oktober 1949. Es kam zur Machtübernahme durch die Kommunisten und zur Einsetzung von Mao Zedong als Staats- und Parteichef. Sofort erinnerte man sich dann in Peking, dass es doch diesen Vertrag von St. Petersburg gab, in dem die chinesische Oberhoheit über Tibet ja vereinbart worden war. Dann wurde die Parole ausgegeben, Tibet vom britisch-imperialistischen Joch zu befreien. Und 1950 marschierte dann die Volksbefreiungsarmee Chinas in Tibet ein, traf auf nur schlecht organisierten Widerstand und natürlich eine hoffnungslos unterlegene Armee Tibets. Tibet kapitulierte dann auch, um weiteren Schaden von Land und Leuten abzuhalten. Anschließend wurde ein Autonomieabkommen ausgehandelt, das den Tibetern Religionsfreiheit garantierte. Im November 1950 wurde dem heute noch amtierenden Dalai Lama die weltliche Führung Tibets übertragen und in dieser Funktion reiste er in den kommenden Jahren mehrfach nach China, überbrachte Mao Zedong Gastgeschenke und lobte ihn überschwänglich als den großen Führer Chinas.
Aha, das klingt so ein bisschen nach die eine Hand wäscht die andere. Ne? Wir lassen euch mal eure Religionsfreiheit, dafür spielen wir hier schön mit. Aber diese Pattsituation hat offenbar nicht gehalten, denn 1959 eskaliert das Ganze.
Ja, weil während der Jahre seit dem Ende der tibetischen Unabhängigkeit hatte sich natürlich auch im Lande Widerstand gegen die Chinesen gebildet. Anfang 1959 eskalierte das. Das alles führte dann zur Flucht des Dalai Lama. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hatte ihn am 10. März 1959 zu einer Theateraufführung eingeladen, der er aber ohne seine Leibwache beiwohnen sollte. Mhm. Viele Tibeter befürchteten daraufhin, er solle festgenommen und entführt werden. Also belagerten 30.000 Menschen den Palast, wo er wohnte, um ihn zu hindern, der Einladung Folge zu leisten.
Wahnsinn.
In den folgenden Tagen brach dann ein Aufstand in Tibet aus, der bis zu 90.000 Menschen das Leben gekostet haben soll. Der Dalai Lama floh am 15. März 1959 nach Indien, wo er wenige Tage später auch Asyl bekam.
Der Dalai Lama und seine Flucht aus Tibet 1959, darum geht es hier heute in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Theateraufführung. Eigentlich nichts Wildes, ne? Der Dalai Lama war von der chinesischen Führung ins Theater eingeladen worden. 1959, vor 60 Jahren, eine Stunde History hier. Aber dem Braten wollte in Tibet keiner so recht trauen. Was da los war 1959, Sandra Döter weiß Bescheid.
1959 ist der Dalai Lama 23 Jahre alt. Seit 8 Jahren ist er das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter. Als sich die Bedrohung durch die Chinesen zuspitzt, befindet er sich in seinem Sommerpalast Norbolinka in der tibetischen Hauptstadt Lhasa.
Eure Heiligkeit, es ist Post für euch eingetroffen.
Worum geht es?
Die Chinesen laden euch zum Theater ein, für den 10. März.
Ach.
Aber seltsam, ihr sollt ohne eure Leibgarde erscheinen.
1500 Männer dienen zu der Zeit in der Leibgarde des Dalai Lama. Einer von ihnen ist Shime Pelyor.
Für den 10. März war seine Heiligkeit, der Dalai Lama, zu einer Theateraufführung in das chinesische Armeehauptquartier in Lhasa eingeladen worden. Am Vorabend ging ein Gerücht durch die Stadt, dass dies eine Falle sein könnte. Ich selbst saß am Abend des 9. März in einem Wirtshaus, das einer älteren Frau gehörte. Sie hat, wie viele andere an diesem Abend, die Nachbarschaft aufgefordert, den Dalai Lama zu schützen und ihn nicht zu dieser Theateraufführung gehen zu lassen.
Der Dalai Lama ist in einem Konflikt. Soll er es auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen? Wenn er dies tut, ist sein Leben in Gefahr. Und das vieler tausender Tibeter auch. Er befragt das Nechung-Orakel, das offizielle Staatsorakel, und das rät ihm eindringlich zur Flucht. Aber auch das wird vermutlich ein Blutvergießen nach sich ziehen. Was also tun?
Das war eben ein weiterer Anlass, dass die Chinesen dann eines Tages 2 Kanonenschüsse abgegeben haben in den Sommergarten hinein, wo das Volk außen herum versammelt war. Und das hat dann also auch die Adeligen und die Mönche und diese Volksversammlung dazu veranlasst, den Dalai Lama zu bitten, sofort Lhasa zu verlassen. Und das war um 4 Uhr Nachmittag am 17. März.
Heinrich Harrer, österreichischer Bergsteiger und Forschungsreisender. Er lebt seit einigen Jahren in Lhasa und ist dort, 20 Jahre älter als der Dalai Lama, zu seinem Freund und Lehrer geworden.
The very moment Der Moment, an dem wir uns entschlossen, Lhasa zu verlassen, war sehr kritisch. Es fiel mir sehr schwer, mich zu entscheiden, denn es würde eine große Bedeutung für die ganze Geschichte Tibets haben. Aber es ging darum, mein Leben zu retten, und so entschloss ich mich zur Flucht. Es war der schwierigste Augenblick meines ganzen Lebens.
Doch wie soll es dem Dalai Lama gelingen, aus diesem streng bewachten Palast herauszukommen? Die Chinesen dürfen ihn nicht erkennen. Und die inzwischen über 10.000 Tibeter auch nicht.
Sonst ist zu dieser Jahreszeit immer ein Sandsturm am frühen Nachmittag. Nun ist dieser Sandsturm an diesem Tag etwas später gekommen, erst gegen Abend. Und das war also für die Tibeter wie ein Gotteszeichen. Und da ist der Dalai Lama dann verkleidet als ein ganz gewöhnlicher Tibeter mit einer gestrickten Wollmütze. Und nur begleitet von drei Mönchen ist er dann hinaus.
Tatsächlich erkennt ihn niemand. Weit ab seines Sommerpalastes steigt er auf ein Pferd und hängt sich die beste Tarnung um, die es für einen Buddhisten geben mag. Ein Gewehr. Dann geht es los Richtung indische Grenze. Der Weg nach Indien ist eine Strapaze. Es geht über unzählige, vereiste Berge. Immer wieder stoßen Minister, Mönche und Leibgardisten dazu. 2 Tage lang bleibt seine Flucht unentdeckt. Die chinesischen Besatzer gehen in der Zeit davon aus, dass der Dalai Lama noch im Palast sitzt und sich ihre Einladung zum Theater verweigert. Als die chinesische Volksarmee dann erfährt, dass sie an der Nase herumgeführt worden ist, übt sie Rache. Sie feuert 800 Granaten auf den Norbolinka-Palast und wütet in den Straßen von Lhasa. Tausende tibetische Kinder, Frauen und Männer sterben in den folgenden Tagen. Es ist ein Gemetzel. Die dichte Vegetation in den Bergen schützt die Fliehenden vor den chinesischen Suchflugzeugen. Nach 2 Wochen schließlich erreicht der Dalai Lama krank und geschwächt, aber sicher Indien. Heinrich Harrer ist extra aus Europa angereist und berichtet im Radio von seiner Ankunft.
Mit einem goldenen Schirm überdacht erreicht er das Podium. Er grüßt mit gefalteten Händen, er lacht herzlich.
Seitdem lebt der Dalai Lama im indischen Dharamsala, am Fuße des Himalaya. In seine Heimat Tibet konnte er bis heute nicht zurückkehren.
Eine Theatereinladung und anschließend die Flucht aus Tibet. Der Dalai Lama flieht aus seiner Heimat vor 60 Jahren und Sandra Dürter hat uns erklärt, was da genau los war. Der 13. Dalai Lama war vor den Briten in die Mongolei geflohen, haben wir heute schon gelernt in einer Stunde History. Und der 14. Dalai Lama floh vor den Chinesen nach Indien. Das ist unser Thema heute. Und der 14., das ist ja auch der heutige Dalai Lama, der sich zum Beispiel schon mal mit Kanzlerin Merkel getroffen hat. Allein dieses Detail, sag ich mal, muss uns ja schon eines klar machen. Nämlich, dass es mehr als einen Dalai Lama gab. Die einfache Frage lautet also, was ist eigentlich ein Dalai Lama? Und diese Frage geht an Martin Braun. Er ist Schweizer Ethnologe, der sich intensiv mit dem Dalai Lama beschäftigt hat. Grüße Sie, Herr Braun.
Guten Tag.
Dann verraten Sie uns das doch mal, Herr Braun. Was ist ein Dalai Lama?
Das ist eine komplexe Frage. Ich versuche es kurz zu machen. Also es ist ein Begriff, der von den Mongolen eingeführt worden ist in Tibet, der eigentlich heißt Ozeanpriester oder besser, wie ein Tibetologe kürzlich aufgezeigt hat, Weltlama oder Weltpriester. Mhm. 2 Konzepte sind eigentlich dahinter versteckt. Das eine ist die sogenannte Reinkarnation und das andere ein Konzept, das sehr typisch ist für den tibetischen Buddhismus, die Existenz von sogenannten Erleuchtungswesen. Nun zuerst zur Reinkarnation. Die Buddhisten glaubten, man würde als Seele wiedergeboren, nach einem Leben, dann nach einem zweiten und so weiter. Das ist nicht ganz richtig. Es ist das sogenannte Bewusstsein, das in ein neues Leben eindringt. Und das kann nicht kontrolliert werden, das ist nicht willentlich möglich. Aber hochstehende Geistliche, so tibetische Buddhisten, glauben, dass man das eben willentlich steuern kann.
Also, und so kommt dann also ein Dalai Lama nach dem anderen immer wieder zu und zurück sozusagen.
Genau, aber das Wesentliche beim Dalai Lama ist eben auch, dass er als Reinkarnation eines sogenannten Bodhisattvas gilt, also nicht einfach eines ordentlichen Mönchs, sondern eines göttlichen Wesens. Und ein Bodhisattva ist ein Wesen, das willentlich auf das Eingehen in die Buddhaschaft verzichtet hat, um allen leidenden Lebewesen zu helfen. Also der geht dann willentlich, wenn er stirbt, wieder in ein Lebewesen ein. Das kann er bestimmen, eben wo und unter welchen Umständen. Und ein Dalai Lama ist eben ein solches Erleuchtungswesen, in Menschengestalt, eine göttliche Emanation für Tibete.
Das ist ja sozusagen, sagen wir mal, die spirituelle, die geistliche Dimension des Ganzen. Der Dalai Lama hat ja aber auch eine weltliche, eine politische Funktion.
Richtig. Er ist eigentlich auch als das eingesetzt worden hauptsächlich. Das war ja auch eine Art politischer Trick, dass man diese Reihe der Dalai Lamas eingeführt hat in Tibet. Er ist genauso, wie Sie sagen, nicht nur religiöses Oberhaupt, sondern auch eigentlich der Herrscher Tibets. Wobei man, wenn man die Genealogie anschaut, wenn man diese ganze Geschichte der 14 Dalai Lamas anschaut, man mit Erstaunen feststellen kann, dass eigentlich die Dalai Lamas sehr selten geherrscht haben.
Sondern wer hat stattdessen geherrscht?
Das waren Regenten. Die wurden eingesetzt dann. Die Dalai Lamas wurden zum Teil gar nicht volljährig. Dann waren immer dazwischen, also nicht immer, aber ab dem 5. Dalai Lama gab es neben dem Dalai Lama auch Regenten. Und das waren eigentlich auch die starken Persönlichkeiten, mit Ausnahme des 5. Dalai Lama, der sehr stark war. Und auch des 13., der aber, wie schon gesagt worden ist, ins Exil gehen musste.
Der 14. Dalai Lama, das ist der Amtierende, der eben auch im Exil lebt. Was hat er denn eigentlich noch für eine Rolle? Also da er eben nicht mehr in Tibet vor Ort ist, also vor Ort sozusagen nicht mehr als spiritueller und geistlicher, weltlicher Führer auftreten kann, würden Sie sagen, was für ein Verhältnis hat er zu den Tibetern und die Tibeter zu ihm?
Ja, das sind auch wieder verschiedene Ebenen. Das eine ist die politische Tätigkeit. Er war lange Zeit, fühlte er sich verantwortlich für das politische Schicksal Tibets. Er konnte ja das Land nicht unabhängig halten und musste, wie Sie gesagt haben, fliehen 1959. Und im Exil hat er sich dann bemüht, eine demokratische Verfassung für die Exilregierung, für die Exil-Tibeter zu schaffen. Das war in den 60er Jahren. Die wurde dann ersetzt im 1991. Aber 2011 hat er dann gesagt, jetzt will ich definitiv auf mein politisches Amt verzichten. Das war neu, das war noch nie passiert, dass ein Dalai Lama einfach sagt, ich will nicht mehr Politik betreiben, ich will nicht mehr als politisch Oberhaupt der Tibeter sein. Und er hat eine Exilregierung eingesetzt. Aber dennoch ist er natürlich im Hintergrund immer noch der Patron. Sein sogenannter mittlerer Weg ist immer noch die Leitplanke der tibetischen Exiladministration. Und dieser mittlere Weg besagt, dass ich, also er hat deutlich gesagt, ich verzichte auf die Unabhängigkeit, ich will nicht mehr auf dem herumreiten, sondern ich möchte eine echte Autonomie haben. Und daran hat er dann sehr lange gearbeitet. Er hat auch versucht, im Exil Regierungen, westliche Regierungen und asiatische Regierungen zu überzeugen, dass dies der richtige Weg wäre, aber eigentlich ohne Erfolg.
Wie schafft er das denn überhaupt oder wie versucht er das aus dem Exil noch Kontakt zu den Tibetern zu halten? Ich meine zum Beispiel sowas wie ein YouTube-Kanal oder so wäre ja eine Möglichkeit.
Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, denn die Chinesen haben bekanntlich ja ein ganz ausgeklügeltes System, das Internet zu kontrollieren und ungeliebte oder Dinge auszufiltern, die ihnen nicht genehm sind. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Ich weiß, dass The Voice of America ein Tibet-Programm hat, das man offenbar in Tibet auch hören kann. Es gibt immer wieder Leute, die aus Tibet nach Indien gehen für Belehrungen. Das ist ab und zu noch möglich gewesen. Ist es, glaube ich, schwierig geworden. Und ein gutes Beispiel, das den Einfluss des Dalai Lama noch zeigt, ist Folgendes. Da sind also einige Tibeter aus Tibet an einem Gebet oder einer Gebetsveranstaltung in Indien gewesen und da hat der Dalai Lama ihnen ins Gewissen geredet und gesagt, also was ihr da macht in Tibet, so Felle, Tierfelle als Kleider zu benutzen, das ist völlig unbuddhistisch, das solltet ihr damit sofort aufhören. Die gingen zurück und nachher haben die Tibeter alle, die diese Felle gehabt haben, die weggeworfen oder versteckt und nicht mehr getragen. Also es zeigt, er hat einen unglaublichen moralischen Einfluss immer noch, auch unter jungen Leuten. Da gibt es auch eine schöne Geschichte eines Jungen, der mir das erzählt hat. Er hat gesagt, immer wenn Vollmond ist, schauen wir zum Mond hinauf und wir sehen dort das Gesicht des Dalai Lama. Also eine Art Kult, der da insgeheim gemacht wird. Denn das Bild des Dalai Lama oder auch Texte des Dalai Lama sind natürlich höchst verboten. Die dürfen nicht aufgehängt oder gelesen werden.
Sagt Martin Braun, er ist Ethnologe und Fachmann für den Dalai Lama. Ihr habt ihn gehört in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Braun.
Ja, bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Der Dalai Lama war geflohen. 1959, eine Stunde History hier. Er hatte seine Heimat und nebenbei auch noch das Land, das er regierte, also Tibet, auf Flucht vor den Chinesen verlassen. Aber Matthias, auch ohne den Dalai Lama, ne, so ganz hatten die Chinesen ja den Widerstand der Tibeter nicht gebrochen.
Ja, ja, das kann man so sagen, weil Tibet natürlich auch als Zankapfel in den Kalten Krieg geraten ist und damit vom Westen gegen den Osten instrumentalisiert wurde. Es gab nach wie vor viel Widerstand im Lande, aber vor allem eben auch außerhalb. Die tibetische Exilregierung, die saß und sie sitzt im indischen Dharamsala und hält bis heute den Anspruch aufrecht, die rechtmäßige Regierung Tibets und eben auch der Tibeter zu sein. Der Dalai Lama hat diese Regierung ins Leben gerufen und mit seiner weltweit anerkannten anerkannten Autorität auch für deren Akzeptanz gesorgt. Das war natürlich den Chinesen ein Dorn im Auge, was dann die CIA wiederum bewog, diese Exilregierung und den Widerstand gegen China finanziell zu unterstützen.
Da sind wir wieder voll im Kalten Krieg, USA gegen Kommunismus. Der Plan ist aber, wenn man sich die Lage heute anschaut, nicht wirklich aufgegangen.
Ja, das kann man wirklich nicht so behaupten. Die Tibeter haben unter den Chinesen schon wirklich enorm zu leiden gehabt und lange sah es so aus, als könne sich das Verhältnis zwischen den beiden auf gar keinen Fall bessern. Als in China die Kulturrevolution stattfand, der haben wir 2016 auch schon eine Ausgabe von Eine Stunde History gewidmet, ging es auch in Tibet natürlich drunter und drüber. In den 10 Jahren zwischen 1966 und 1976 wüteten die Chinesen gleichzeitig in ihrem eigenen Land und in Tibet. Einige tausend buddhistische Klöster und Tempel wurden bis auf die Grundmauern und damit eben auch unwiederbringlich zerstört. Nahezu alle Kultureinrichtungen und viele Religionsinstitute wurden Opfer der chinesischen Zerstörungswut, die natürlich auch vielen tausend Tibetern das Leben gekostet hat. Immer wieder wurden diese Vorfälle bei den Vereinten Nationen in New York debattiert, aber ohne Erfolg.
Alle Folgen Eine Stunde History, übrigens auch die zur chinesischen Kulturrevolution, gibt es übrigens auf deutschlandfunknova.de oder in euren liebsten Podcast-Apps. Matthias hat uns eben schon erzählt hier in Eine Stunde History, wie die Chinesen auch in Tibet gewütet haben. Große Kulturrevolution, alles Alte musste weg, also wurden unzählige buddhistische Klöster und Heiligtümer zerstört. Viel schlimmer aber noch sind natürlich die tausenden Tibeter, die dabei ums Leben gekommen sind, wobei sich die Zahlen nur schätzen lassen. Besprechen wir das Ganze jetzt nochmal mit Clemens Ludwig. Er ist Dalai Lama-Biograf und Tibet-Fachmann. Hallo, Herr Ludwig.
Ja, Herr Dichmann.
1959, Herr Ludwig, da flieht der Dalai Lama aus Tibet. Aufstand und Kämpfe in Tibet folgen, die die Chinesen brutal niederschlagen. Während gleichzeitig drüben in China Millionen Menschen verhungern, denn die Kommunisten wollen das Land mit dem berühmt-berüchtigten großen Sprung nach vorne umstrukturieren, was aber fürchterlich schief geht. Hat das eine was mit dem anderen zu tun?
Ja, direkt nicht, aber indirekt. Also ganz unmittelbar hat es insofern nichts miteinander zu tun, weil jetzt die Konsequenzen vom großen Sprung nach vorne, da ging es ja darum, China auf brutalste Weise von einem Agrarstaat zum Industriestaat umzuwandeln. Mhm. Also das wurde in Tibet nicht versucht, schon auch deshalb nicht, weil China zu der Zeit noch gar nicht eine besondere Kontrolle über Tibet hatte. Sie hatten damals einige Teile in Ost-Tibet und in Zentral-Tibet, da war es eher so ein Miteinander von traditioneller tibetischer Verwaltung und chinesischem Militär, aber jetzt so wirtschaftliche Konsequenzen, eine Umstrukturierung der ganzen Wirtschaft und der Gesellschaft, was ja mit dem großen Sprung nach vorne eben in China gemacht wurde, dazu hatte China, selbst wenn sie gewollt hätten, überhaupt keine Möglichkeiten in Tibet, weil sie einfach Tibet noch nicht genug besetzt hatten. Aber es hat indirekt insofern was damit zu tun, dass sozusagen dem gleichen Geist der Dogmatiker oder man kann auch sagen der Fanatiker entstammte, die eben nicht, sag mal, pragmatische, an Menschen orientierte Politik gemacht haben, sondern die eben fanatische Dogmen mit brutalster Gewalt durchsetzen wollten. Und das war in China eben in Form des großen Sprungs nach vorne, des sogenannten, das war ja, wie Sie schon gesagt haben, ein Sprung nach hinten. Mhm. Und in Tibet war es eben in der Form, dass versucht wurde, eben alles traditionell, alles Alte, also auch damals schon lange vor der Kulturrevolution, eben auszumerzen und dann letztlich doch die am Anfang noch akzeptierte traditionelle tibetische Verwaltung dann eben zu vernichten. Also von daher ist beides im gleichen Geist entsprungen.
Mhm, okay, und die Flucht des Dalai Lamas dann in dieser Situation, war das, es gibt ja diesen schönen modernen Begriff, war das alternativlos? Also was hatte er vor den Chinesen zu befürchten?
Ja, das hatte man wohl damals noch nicht gesagt, aber es hat sicher den gleichen Inhalt. Also er hatte einiges zu befürchten und er wäre heute sicherlich schon lange nicht mehr am Leben, wenn ihm die Flucht nicht gelungen wäre, verkleidet übrigens als tibetischer Soldat. Stunden später haben die chinesischen Volksbefreiungsarmee-Soldaten eben den Palast gestürmt, wussten noch nicht, dass der Dalai Lama weg war. Und als sie ihn dann nicht gefunden haben, soll Mao Zedong gesagt haben, ich kann das jetzt nicht belegen, es ist vielleicht auch mehr ein Gerücht, aber Mao Zedong soll gesagt haben, dann haben wir den Kampf um Tibet verloren. Also es war ganz klar die Intention der Chinesen, ja, den Dalai Lama eben in ihre Hände zu bekommen, und das hätte ihm sicher nicht gut bekommen.
Auf den großen Sprung, also den großen Sprung Chinas, folgte dann die Kulturrevolution. Die habe ich ja eben schon angesprochen. Mao Zedong, der große chinesische Führer, war sich quasi für keine große Gesellschaftskampagne mir zu schade. Wieder sollte alles komplett umgekrempelt werden. Und das haben dann aber die Tibeter wirklich auch direkt am eigenen Leib zu spüren bekommen.
Ja, das kann man sagen. Also die Kulturrevolution war ja der Kampf gegen alles Alte und Traditionelle, Religiöse. Und in einem so religiösen Land wie Tibet waren die Auswirkungen natürlich besonders brutal. Wobei man da noch eines beachten muss, das ist mir ganz wichtig. Es wird heute ja immer leicht gesagt, naja, Kulturrevolution, das war eine ganz schlimme Zeit, da haben alle drunter gelitten und die Tibeter haben halt auch drunter gelitten. Und vielleicht ein bisschen mehr noch, weil sie nun besonders religiös waren. Allerdings, und da gibt es inzwischen sogar offizielle chinesische Zahlen, haben die großen Zerstörungen schon vorher stattgefunden, nämlich nach 1959. Es gab da zwischen dem Ende des großen Sprungs nach vorne und der Kulturrevolution sogar noch mal eine relativ liberale Zeit. Und mit der Kulturrevolution hat Mao dann im Grunde seine Macht ja dann noch mal neu gesichert, die ja am Erodieren war. Und da gab es ja diese Kampagne "Lass 1000 Blumen blühen" und so. Also in dieser für China, für die Mao-Zeit relativ liberalen Kampagne, fanden die größten Zerstörungen in Tibet statt. Also nach 1959, nach der Flucht vom Dalai Lama, wurden 80% ungefähr der Klöster zerstört und auch der Mönche und Nonnen oder der Opfer eben fanden da statt. Das heißt, als die Kulturrevolution begann, war in Tibet das meiste schon zerstört. Der Alltag für die Menschen war natürlich trotzdem noch mal brutaler. Es gab sogenannte Klassenkampfsitzungen, wo sich also selbst nahe Verwandte, Angehörige, Nachbarn selber eben der reaktionären Aktivitäten bezichtigen mussten und gegenseitig sich verprügeln mussten. Also es war eine ganz fürchterliche Zeit natürlich, aber die großen Zerstörungen haben vorher stattgefunden und das ist eben auch der Beweis, dass Tibet nicht nur Opfer eines allgemeinen Kampfes gegen Religion und Tradition ist, sondern dass Tibet, dass es wirklich auch ganz dezidiert darum ging, die eigenständige und wirklich sehr spezifische tibetische Kultur auszulöschen.
Und der Dalai Lama, was hat der in der ganzen Zwischenzeit gemacht? Vom Exil aus irgendwie den Widerstand organisiert? Was war möglich?
Naja, Widerstand gut. Es gab sogar militärischen Widerstand, was man wenig weiß. Es gab sogar eine tibetische Guerillabewegung. Die hat im Grunde auch ermöglicht, dass der Dalai Lama überhaupt geflohen ist. Aber er hat natürlich immer auf den gewaltfreien Widerstand gesetzt. Von daher war nicht viel möglich eben zu der Zeit, sondern er hat dann eher sein Augenmerk darauf gelegt, im Exil neue Strukturen aufzubauen. Also so in den 60er Jahren konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die tibetische Kultur in Tibet überhaupt noch eine Perspektive haben würde. Und deshalb hat eben...
Also retten, was zu retten ist sozusagen.
Ja, genau, im Exil. Das war jetzt natürlich nicht nur die Aufgabe oder auch das Verdienst des Dalai Lama, sondern überhaupt der tibetischen Führung im Exil, natürlich auch unter dem Dalai Lama, dass eben so eine tibetische Erziehung innerhalb der tibetischen Kultur, Religion, Sprache, dass das im Exil eben weitergetragen werden würde. Und das haben die Tibeter eben auch vorbildlich geschafft mit einem Erziehungssystem, angefangen eben von sowas wie Vorschule, dann bis hin zum Studienabschluss, dass also die tibetische Kultur überlebt hat, eben vor allem durch diese Anstrengungen im Exil. Und das ist natürlich auch maßgeblich ein Verdienst des Dalai Lama.
Sagt Clemens Ludwig, Dalai Lama, Biograf und Tibet-Fachmann bei uns in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Ludwig.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Also dann lasst uns doch nochmal schauen, wie es heute, 2019, so in Tibet aussieht. 60 Jahre, nachdem der Dalai Lama ins Exil nach Indien geflohen ist. Unser Thema heute hier in eine Stunde History. Und das machen wir mit einer absoluten Kennerin, die schon seit Jahrzehnten zu Tibet forscht und gerade erst aus Indien zurückgekommen ist, nämlich mit Birgit Zotz. Hallo Frau Zotz.
Guten Tag.
Wie geht es denn den Tibetern eigentlich so? Also so mal ganz stumpf gefragt, sozial, wirtschaftlich, wie geht es den Tibetern heute?
Das ist eine schwierige Frage, denn es gibt die Tibeter nicht. Das kommt dann ganz darauf an, welchen Tibeter man fragt.
Wie unterscheiden sich die Tibeter denn?
Ja, auch nicht entlang der Linie, wie man meinen könnte, Tibeter in Tibet versus der Tibeter im Exil. Es ist so, dass die Situation heute sehr viel differenzierter ist und die Tibeter da wie dort auch sehr gespalten sind.
Erklären Sie uns doch mal, wo verlaufen da diese Spaltungen, wo verlaufen die Gräben zwischen den Tibetern?
Wenn man sich die religiöse Situation ansieht, also die Bedeutung des Buddhismus in Tibet heute zum Beispiel, da ist es so, dass der Buddhismus in Tibet für die Tibeter immer noch eine wesentliche Identifikation ist. Mhm. Die Menschen praktizieren auch ganz offen. Allerdings sind die tibetischen Schulen Buddhismus im Exil wie auch in Tibet gespalten. Also auch die religiösen Institutionen sind gespalten. Das wiederum wirkt zurück auf politische Situationen im Exil und in Tibet. Also es ist komplex.
Da Sie die Exil-Tibeter jetzt schon so oft angesprochen haben, einer von Ihnen ist natürlich der Dalai Lama. Wie präsent ist der denn in Tibet? Ist er sehr präsent oder eher so eine Randnotiz im tagtäglichen Leben?
Für die einen ist er sehr präsent und auch eine wichtige Projektionsfigur. Alles, womit man unzufrieden ist im Land, wünscht man sich, dass der Dalai Lama wieder regieren würde und es besser wäre mit ihm. Für andere ist er eine absolut unwichtige Person. Vielleicht sehen wir uns dazu mal den Dalai Lama an als religiöse Figur in erster Linie. Der Dalai Lama ist nicht, wie oft angenommen wird, das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, sondern er ist der Vertreter lediglich einer der vier großen buddhistischen Schulen, der Gelugpa. Und für die anderen spielt er in religiöser Hinsicht eine unbedeutende Rolle. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, innerhalb dieser vier Schulen gibt es wieder starke Konflikte und Spaltungen. Die Gelugpa-Schule, deren Vertreter der Dalai Lama ist, ist gespalten, weil der Dalai Lama einen bestimmten Kult und die Gottheit dort Shukten verboten hat und dadurch deren Anhänger quasi ausgeschlossen bzw. im Exil auch sozial extrem isoliert sind. Zum anderen gibt es die politische Rolle des Dalai Lama. Er war ja das politische Oberhaupt Tibets bis 1950, ist allerdings heute vor allem eine wichtige Figur, um die Anliegen der Exil-Tibeter in der Welt präsent zu halten. Also das gelingt ihm hervorragend. Kein anderer Mensch hat so hohe Sympathiewerte wie der Dalai Lama. Allerdings innerhalb der Gruppe der Exil-Tibeter spielt er auch als politische Figur eine nicht ganz unumstrittene Rolle, weil einigen ist er zu wenig entgegenkommend den Chinesen und anderen wiederum zu wenig radikal in seinen Forderungen gegenüber den Chinesen. Also es ist komplex.
Ja, die Spaltung und Komplexität unter den Tibetern haben Sie jetzt ein paar Mal angesprochen und eben auch schon den großen, alles überschattenden Nachbar, die Chinesen. Gibt es denn da eine allgemeingültige Antwort zumindest für die Tibeter? Was denken die Tibeter über ihren Nachbarn China?
Zum einen ist ganz klar, Tibet ist ein Teil Chinas und für die Chinesen ist auch Tibet ein integraler Bestandteil ihres Landes. Ja. Und es ist natürlich so, dass die autonome Region Tibet heute von Tibetern regiert wird. Ja. In Tibet wird auch die kommunistische Partei von Tibetern getragen. Das ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Linie, die Tibeter gegen die Chinesen. Nicht? Und es gibt eine ganz große Schicht von Tibetern, die den alten Lama-Feudalismus ablehnen und das ganz gut finden, wie es heute ist.
Wie es die Chinesen vorleben?
Wie es in Tibet heute soziale Realität ist. Ich meine, das ist ja soziale Realität seit 70 Jahren.
Sagt Birgit Zotz in einer Stunde History, Tibet-Kennerin, die schon oft im Land war und gerade auch erst wieder aus Indien zurückgekehrt ist. Danke Ihnen, Frau Zotz, für das Gespräch.
Danke.
Ich würde vorschlagen, Matthias, dass wir zum Ende der einen Stunde History heute, in der es um Tibet ging und um das Exil des Dalai Lama, vielleicht noch mal kurz über Deutschland reden. Ja, denn erstens leben hierzulande circa eine Viertelmillion Buddhisten und darunter sind nicht wenige Exil-Tibetaner. Und zweitens hat Deutschland eine politisch ziemlich eindeutige, klare Haltung gegenüber Tibet.
Ganz eindeutig, genau. Sie akzeptiert nämlich bis heute die sogenannte Ein-China-Politik und damit akzeptiert sie auch, dass Tibet als Teil Chinas angesehen wird. Das heißt nicht, dass die Regierung in Berlin gegen Verstöße, gegen die kulturelle oder religiöse Autonomie der Tibeter protestiert, aber grundsätzlich hat Deutschland die Lage in Tibet anerkannt. Der Dalai Lama ist natürlich ein gern gesehener Gast in Deutschland. Es gibt eine sogenannte Tibet-Initiative Deutschland, die natürlich für die Belange der Exil-Tibeter und der Exilregierung eintritt. Auch wenn die Bundesrepublik der chinesischen Regierung nicht abstreitet, Tibet als ihren Landesteil zu betrachten, plädiert sie natürlich hinter den Kulissen für eine Lockerung dieser sogenannten Ein-China-Politik.
Hinter den Kulissen ist natürlich aber auch mal mit Vorsicht zu genießen, weil was heißt das schon?
Naja, die Gespräche werden nicht, wie wir jetzt gerade im Radio übertragen, aber die Forderungen der Tibeter an die Bundesregierung und natürlich auch an andere Regierungen sind wirklich eindeutig. Es geht um die Geltung der Menschenrechte in China. Sie werden immer wieder mit Füßen getreten. Und es geht um politische Gefangene, die seit dem letzten Aufstand 2008 in Haft sind. Aber das geht auch über die Regierung in Berlin hinaus. Die gleichen Forderungen haben die Exil-Tibeter dem Europäischen Parlament vorgetragen. Dort gibt es eine Tibet Interest Group, die dafür sorgt, dass die Anliegen der Tibeter auf der politischen Agenda bleiben.
Wobei man das ja immer noch eine Hausnummer höher probieren könnte. Wie wäre es denn bei den Vereinten Nationen?
Ja, da gehört das Thema natürlich eigentlich hin. Und dort ist es auch. Zwischen 1959 und 1991 gab es insgesamt 4 UN-Resolutionen, die sich alle mit der Einhaltung der Menschenrechte befassen. Und alle sind sie wirkungslos verpufft, weil China als ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates alle Debatten erfolgreich im Keim erstickt hat. Und das hat natürlich jedes Mal für Empörung gesorgt. An der Situation der Tibeter aber hat sich nicht viel geändert. Also, das ist schon ziemlich frustrierend, zumal niemand davon ausgeht, dass von der Einhaltung der Menschenrechte in Tibet eine ernsthafte Gefahr wirklich für China ausgehen könnte.
Danke dir, Matthias. Matthias von Hellfeld war das und das war's für die eine Stunde History diese Woche. Nächstes Mal gehen wir zurück an einen Schauplatz des Verbrechens, den wir uns schon mal angeschaut haben. In einer älteren Folge Eine Stunde History ging es nämlich um die Bombardierung der Stadt Guernica in Spanien, bombardiert durch deutsche Kampfflieger. Eine Schlacht, eher ein Massaker, muss man sagen, im Spanischen Bürgerkrieg. Und dieser Spanische Bürgerkrieg hatte auch irgendwann mal ein Ende, nämlich vor genau 80 Jahren, 1939. Das schauen wir uns dann nächste Woche an. Bis dann sage ich ciao, Markus Dichmann, mein Name, macht es gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.